Schönen guten Nachmittag. Ich freue mich wieder unter euch zu sein. Dieser Predigt schließt sich an dem, was der Eric letzte Woche gesagt hat, obwohl ich nicht anwesend war. Also wenn etwas wiederholt wird oder noch einmal gesagt wird, ist es von dem Heiligen Geist selbst, dass es für euch als Wiederholung kommt. Und Wiederholung, wie die Lehrer und Lehrerinnen unter uns verstehen, ist sehr wichtig. Also es mag sein, dass das etwas wiederholt, aber das ist eher wichtig. Ja, wir schließen uns an dem Predigt von letztes Mal und fangen jetzt mit dieser Begegnung zwischen Petrus und Cornelius an. Aber zuerst vielleicht was ganz anderes. Ich bin ein Krimi-Fernsehsendung- und Film-Fan. Also falls ihr Krimis kennt oder diese Geschichten mit deinem Detektiv, also du kannst noch einmal, also ich weiß nicht, ob sie euch bekannt sind oder nicht, der ist aus englischer Sendung, der heißt Hercule Poirot, der ist von Agatha Christie als ein belgisches Detektiv ausgedacht, der immer mit seinem so gewachsenen Schnurrbart herumgeht und alles genau beobachtet und alles genau sieht. Oder auf der rechten Seite gibt es der Columbo, heißt er. Er kommt umherum mit seinem Zigar und stellt immer einfache Fragen und Leute schauen ihn an. Also ist er bekannt? Also kennt ihr euch ihn überhaupt? Die Schöne ist mit mir, die Schöne kommt mit. Der hat so eine einfache Art und stellt Fragen und Leute sehen ihn als überschaubar und was ist dieser Kerl und was macht er und stellt diese einfache Fragen. Dann am Ende dreht er sich rum und sagt, ich habe noch eine Frage. Und oft dann mit dieser Frage, oder es gibt etwas, was ich wirklich nicht verstehen kann oder nachvollziehen kann. Und mit dieser Frage oft dann ist der Knackpunkt, der macht alles auf und zeigt, dass er alles richtig versteht. Oder wenn du noch einmal gehst, hoffentlich ist das dir bekannt. Der Sherlock Holmes. Und ich habe, als mein Opa verstorben ist, der Papa von meiner Mama, habe ich ein Exemplar von seiner Bibliothek bekommen. So ein Sherlock Holmes Buch, was ich immer noch bei mir zu Hause habe. Es ist alt, auch schön. Und ich habe versucht, es einmal zu lesen, aber ich traue mich nicht, das aufzumachen, weil es immer noch so schön ist. Aber der Sherlock Holmes 221B Bakerstraße, von dieser Adresse ging er London umherum und hat dann so Situationen geknackt und alles. Also in diesen Filmen, in diesen Sendungen, in diesen Büchern, ich liebe sie, weil sie Rätsel sind, oder? Also es ist etwas zum Lösen und es gibt Kleinigkeiten oder so ein Widerspruch und man muss schauen, okay, was genau ist der Grund, warum macht dieser Charakter diese Dinge. Aber was ich am meisten mag, ist, wenn ich das verstehen kann zuerst. Also in der Mitte sind, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Aha, ich weiß schon, wer der Täter ist. Ich weiß schon, wer was gemacht hat. Ich verstehe es. Und dieses Aha-Moment, wo alle Puzzlesteine zusammenkommen, alles, was unklar und neblig vorher, oder was soll das sein, wie kann das alles zusammenkommen? Dieses Aha-Moment, dieses jetzt verstehe ich, das mag ich urgerne bei diesen Geschichten. Und auch gibt es in unserem Text heute kein Rätsel, aber ein Aha-Moment. Ein Moment, wo ein Charakter, wo eine Person sagt, jetzt verstehe ich, wie alles zusammenkommt. Ich schaue mich komisch an und denke, wie kann er das aus diesem Text holen? Aber na, es gibt in diesem Moment wo Fehlungen zusammenkommen, wo jetzt wir sagen, aha, jetzt verstehen wir, wie das alles zusammenpasst, wie das alles zusammenkommt. Also in dieser Geschichte sehe ich also ein paar Abschnitte, ein paar Teile, die zusammenkommen. Petrus lernt ein paar Dinge. Also wir sehen zuerst, dass die Veränderung von Petrus, dass Petrus etwas lernt, und dann sehen wir die Verkündigung von Petrus und letztendlich die du kannst zurückgehen, noch nicht. Wir sehen ja Veränderung von Petrus, die Verkündigung von Petrus und letztendlich dann das Heil des Hauses, die Rettung des Hauses von Cornelius. Den größeren Kontext haben wir mehrmals betont, Eric, ich, Reinhold, aber es ist immer wichtig, das daran zu erinnern. Du kannst es sagen, vorgehen. Wir haben diese Momente verfolgt, wo also zuerst Jesus sagt, Apostelgeschichte 1,8, steht hier in einer Notiz, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein, wo? In Jerusalem, Judäa und Samarien und letzten Winkel der Welt. Also es geht immer weiter von Jerusalem hinaus in die ganze Welt. Und jetzt, früher waren wir in Jerusalem, wir haben alles da verfolgt und dann ist der Schalter dann umgekommen zu Judäa und Samaria. Erinnert euch daran, Apostelgeschichte 8, Philippus predigt in Samarien. Viele sind zum Glauben gekommen und dann sind die Aposteln raufgekommen und sie haben dann den Heiligen Geist bekommen. Also es ist dieser Schritt nach außen gegangen. Und jetzt, mit dieser Predigt, mit diesem Abschnitt, Apostelgeschichte 10, werfen wir den Schalter noch einmal um. Bis zum letzten Winkel der Welt gehen wir also außerhalb der jüdischen Bereich, nicht nur den jüdischen Bereich, sondern bis ans Ende der Welt. Es ist etwas anders für den Petrus, anders für den Zuhörer von Lukas. Also Sie haben verstanden, ja, es ist eine jüdische Abzweigung, also es ist eine jüdische Sekte quasi in Jerusalem, was angefangen hat. Aber jetzt ist es noch ein Schritt, so wie er letzte Woche gesagt hat, dass nicht nur ein Römer, aber auch ein Soldaten. Also das für Petrus war, dass die Römer haben Krieg geführt. Sie haben Kinder und Frauen umgebracht. Es ist eins für den Petrus vielleicht, der Matthäus, der ehemalige Zolleinnehmer, in den Zwölften zu haben. Das ist etwas. Aber es ist etwas Größeres, in das Haus eines Soldaten zu gehen. Das ist ein großer Schritt für den Petrus, überhaupt über diese Türschwelle zu kommen. Es ist sehr groß für den Petrus, eine große Änderung. Und wir fangen dann mit der Veränderung von Petrus an. Wir haben gesehen, letzte Woche hat er diese Vision bekommen, hat es nicht ganz verstanden, aber hat sofort gehorcht. Sofort ist er aufgestanden, sofort ist er hingegangen, ist mit einer Schar von Brüdern, so eine kleine Gruppe dort hingegangen. Aber gleich am Anfang von unserem Text haben wir so ein paar kulturelle Unbehaglichkeiten, ein paar komische kulturelle Situationen, was zum Erobern sind. Zuerst dieses Niederbeugen von Cornelius. Er hat ihn angebetet als Gott also er beugt sich vor ihm nieder. Also wir sehen das in dem Text, dass der Petrus ist durchs Hoftor gegangen und sofort kam ihm entgegen, Vers 25, und warf sich ehrfurchtig vor ihm nieder. Das könnte so ganz schnell diese Begegnung abschalten, wenn eine von beiden Seiten das nicht angenommen hat oder das könnte was Komisches sein. Für die Römer war es also ein Mensch, also sich vor einem Mensch niederzubeugen oder also ein Mensch als Gott zu verstehen, war nicht so komisch für sie. Die haben sogar den Kaiser als Gott verehrt, nicht nur den verstorbenen Kaiser, sondern auch der jetzige wurde als Gott verehrt. Und in ihrer Kosmologie, ihre Vorstellung von Gott und Götzen, also verschiedene Götzen und wie die Welt funktioniert, könnte eine Götzen sich verwandeln und der Form von irgendeinem Menschen nehmen. So aus der Odyssey sieht man oft Athen oder Athene oder Hermes oder unterschiedliche Götzen wandeln sich in Form von einem Gott und tauchen auf. Und es mag sein, dass der Cornelius ihn irgendwie als Gottes Stellvertreter oder also Gott als Mensch zusammen also umgestellt, das so verstanden hat. Also auf alle Fälle nimmt Petrus ein demütiges Weg, einen demütigen Weg. Er schaut genau und sagt, na, Demut ist das, ich bin nur ein Mensch, bitte steh auf. Im gleichen Moment sagt er auch eine Aussage, er hat gesagt, ihr wisst ja, Vers 28, ihr wisst ja, dass für einen Juden ist es nicht erlaubt, zu euch zu kommen. Aber der Herr hat eine Veränderung in meinem Herzen gemacht. Der Herr hat mir diese Veränderung gezeigt. Seine Aussage ist, also zeigt seine Offenheit, zeigt sein Wachstum. Er verlässt sich an Gottes Treue und sagt, unsere Traditionen sagen das. Aber ich bin bereit, meine Traditionen mit der Offenbarung Gottes zu vergleichen und nicht blind an meine Traditionen festzuhalten, eben wenn sie mit dem Evangelium nicht einstimmen, wähle ich mich für Gott. Bleibe ich bei Gott und seiner Offenbarung, was er mir gezeigt hat. Petrus ist in diese Situation gekommen und hat sich demütigt. Er ist zum Cornelius gekommen, um zu sagen, um zu sehen, was der Herr mit ihm vorhat. Er hat gar nicht verstanden, immer noch, was los ist. Wir sehen das bei seiner Frage. Also Vers 29, damit kam ich ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Nun möchte ich fragen, warum ihr mich gerufen habt. Ich finde es schön, wie der Petrus in diesem Moment mit Demut angekommen ist. Und ich frage mich, wir wohnen in einer Stadt, wo Leute aus so vielen unterschiedlichen kulturellen Herkünften wohnen. Die Nationen sind zu uns hier in Wien, in Österreich gekommen. Es gibt so viele unterschiedliche Sprachen, so viele unterschiedliche Herkünfte. Ich frage mich mal, ob wir bereit sind, in manchmal kulturelle unangenehme Situationen zu kommen, um die Ehre zu haben, über Jesus zu reden. Ob wir bereit sind, mit Leuten zu reden, die eine andere Kultur haben, eine andere Herkunft, vielleicht ein bisschen komisch, vielleicht anders, als wir uns vorstellen. Ob wir bereit sind, Beziehungen zu schließen, damit das Evangelium gepredigt wird. So, Petrus stellt auch diese Frage. Warum bin ich überhaupt da? Warum hat der Herr mich hierher gebracht? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage für uns. Manchmal lohnt sich, also wir glauben, dass der Herr uns führt, dass der Herr uns manchmal in Situationen bringt in unserem Leben, wo er uns nützlich machen will, damit wir im Glauben wachsen können oder damit wir mit Leuten reden können, was er das vorbereitet hat. Und wir sollen uns auch diese Frage stellen. Warum bin ich da in der Gemeinde heute? Wer braucht Ermutigung? Mit wem soll ich reden? Auch in unser Leben. So, ich glaube, also Petrus' Position also bei seiner Ankunft ist seine von Menschwerdung. Es ist Philipper 2. Beschreibt Jesus, er war genauso wie Gott, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod. Ich glaube, Petrus auch in diesem Moment gehorcht Gott, versteht nicht warum, ganz warum er gekommen ist, aber Gehorsamkeit und Demut prägt seine Haltung. Du kannst weiter. So. Diese Menschwerdungshaltung ist sehr wichtig. So, ich habe gesagt, dass Petrus eine Veränderung überlebt hat, dass er seine Meinung geändert hat. Aber wie? Wir haben das, also wenn man die zwei Predigten, wenn man die zwei Teile von der Geschichte zusammentun, er hat zuerst eine Begegnung mit Gott. Gott, also in dieser Vision. Wir kriegen jetzt nicht mehr diese Visionen, aber wir haben eine Quelle von Offenbarung und das ist klar. Gottes Wort ist unser Maßstab für Glauben und Praxis. Was wir tun und was wir glauben. Wir haben das alles in Gottes Wort. Und wir sollen das nicht nur allein, ich und Jesus zusammen, was sehr wichtig ist, also die Bibel zu lesen, aber auch in Gemeinschaft die Bibel studieren. Wenn wir wissen wollen, was zu tun ist, wenn wir wissen wollen, was zum Anwenden in einer Situation ist, müssen wir uns mit der Bibel gut auskennen. Ich hoffe, dass du einen Hauskreis hast und wenn nicht, gibt es welche unter uns, aber auch Zweierschaft, Dreierschaften sind sehr wichtig und hilfreich, um zusammenzusitzen mit der Bibel in der Hand und sagen, Herr, was machst du unter uns? Wie wirst du mein Herz verändern? Wie wirst du mich neu machen? Er hat dann mit diesen neuen Infos, mit dieser neuen Situation, dann also seine eigene Tradition, seine eigene Kultur, seine eigene Auslegung, mit dem er vom Anfang an groß erzogen ist, verglichen. Und dann hat er mit Gehorsamkeit reagiert. Er ist dann einfach mitgegangen. So, wie viele andere Stellen in der Apostelgeschichte, wir können und sollen nicht sagen, ich ändere meine Meinung, ich hinterfrage also bestimmte Traditionen oder bestimmte Dinge nur, wenn ich eine Vision von Gott bekomme und dann irgendwo hergeführt wurde von einer Vision. Das ist nur die einzige Möglichkeit, wo ich meine Meinung ändern soll. Aber das ist die Frage für uns. Was heißt es dann, unsere Meinung zu ändern? Oder wie schaut es aus in meinem Leben? Wie ändern wir unsere Meinung? Wie entdecken wir, was zum Ändern ist? Wir haben alle theologische Themen, Gedanken, Vorstellungen oder Werte und so weiter, die einfach von der Gesellschaft oder von unserer Herkunftsfamilie geerbt sind. Von der Kultur, unsere Persönlichkeitsneigungen oder Präferenzen. Wir haben sie in unserem Leben. Dinge, wo wir noch zum Wachsen haben. Wo es immer noch was zu tun gäbe. Wo der Herr auf unser Herzen, wenn wir Christen sind, immer noch schleifen will. Immer noch ein bisschen ändern oder manchmal also ganz. Also eine Haltung oder eine Position ändern wird. Alles, was wir in unserem Leben machen, ist Jüngerschaft. Nicht nur die Zeiten, wo wir zusammensitzen im Hauskreis, aber unsere Mediendiät, was wir konsumieren mit dem Handy oder im Internet, die Nachrichtenwebseiten, die wir lesen, Bücher, Artikel, Gespräche, Radio, Freunde, Familienhintergrund. Unsere Prägung ist einfach da. Und die Einladung von Gott ist, das mit der Bibel und mit dem Evangelium in Gemeinschaft zu prüfen und sagen, Herr, was hast du in meinem Herzen, was mich hindert, näher zu dir zu kommen? Was gibt es in meinem Leben, was blockiert weitere Möglichkeiten für dich in meinem Leben zu arbeiten? Ich glaube auch, wenn wir in der Bibel das machen wollten, ist es auch wichtig, die Bibel wirklich zu studieren. Und ich sage dir, jedes Mal, wenn ich eine Predigt schreibe, bleibt die Hälfte oder drei Viertel von dem, was ich gelernt habe, einfach am Schreibtisch. Oder also wird rausgeschnitten, weil ich das also nicht in diese halbe Stunde oder 35 Minuten, was wir zusammen haben, manchmal 40 Minuten, ich verstehe schon, aber also unsere Zeit ist sehr knapp zusammen, wenn wir eine Bibelstelle aufmachen. Und viel, was ich gelernt habe zu dieser Zeit, bleibt einfach also nicht in meinen Notizen, sondern in meinem Gedächtnis und in meinem Herzen. Und ich sage, Vorbereitung für irgendwas ist eine gute Möglichkeit, eine sehr schöne Ausrede, um uns mit einem Text auseinandersetzen zu müssen. Und ich kann dir einen Tipp verraten, es geht nicht darum, eine Predigt zu schreiben. Hauskreis, Frauenkreis, Kinderstunde, die gleiche Arbeit, die die Bethany da drüben macht, mit der Auslegung, also einen Text zu verstehen. Sie nutzt die gleiche Werkzeuge, wie ich genutzt habe, um diese Bibelstelle zu verstehen. Jugend- und Teenie-Andacht vorbereiten, Hauskreis, Moderation oder Gespräche, wie gesagt, Frauenkreis, Männerkreis, auch immer. Wir brauchen die Grundwerkzeuge, um eine Bibelstelle richtig zu verstehen. Und dass der Herr nutzt dieses Studium, diese Möglichkeit, in den Text zu schauen, um unser Herzen ihm näher zu bringen. Also wenn es eine Möglichkeit gäbe, wo du in einen Bibelkreis oder irgendwas, eine Vorbereitung machen kannst oder machen müsst oder machen darfst, gebe ich dir so diese Ermutigung. Probier es, weil du wirst viel mehr profitieren als nur was in der Stunde oder eineinhalb Stunden oder was auch immer gesagt wird. Also es wird dich näher zum Herzen von Gott und es bringt uns dann zu dieser Veränderung. Es gibt viel mehr zu sagen, wie wir unser Herzen verändern und wie wir unser Herzen verändern sollen, aber wir müssen weitergehen mit nicht nur die Veränderung von Petrus, sondern weiter zur Verkündigung von Petrus. Petrus geht ganz schnell, also es ist nur ein paar Verse im Vergleich zu anderen Predigten, was der Petrus gehalten hat. Also wir haben das mehrmals gesehen. Aber er hat fast die gleichen Themen in dieser Predigt als in anderen Themen. Also ein Schlagzeil ist, es geht immer um Jesus. Das ist die Kinderstunde-Antwort. Aber es stimmt hier auch. Es geht um Jesus. Er hat das schlecht gemacht. Irgendwer muss das. Okay. Es geht immer um
Jesus.
Sehr schön. Vielen Dank. Ihr macht mit. Okay. Seine Kreuzigung und Auferstehung. Seine Kreuzigung wäre auch für einen Römer und für eine Familie von Römern auch schwierig. Oder nicht nur für die Juden war die Kreuzigung eine Schande, sondern auch für die Römer. Und Petrus bringt das nicht zur Seite, er bringt das genau vorne und sagt, Jesus gekreuzigt und auferstanden. Zu dem Volk Israel ist er gekommen, aber zuerst zum Volk Israel. Aber jetzt ist das klar. Jetzt ist es klar. Jeder, der an ihn glaubt. Ich glaube, so ein Vogel wie ihm. Ja, Postgeschichte 10, 43. Schon die Propheten, das ist das Ende von seiner Predigt, schon die Propheten haben von ihm geredet, von Jesus. Sie bezeugten übereinstimmend, dass jeder, der an ihn glaubt, durch ihn, durch Jesus, Vergebung der Sünden erhält. Das heißt, Petrus sagt, die Offenbarung ist zu dem Judentum gekommen, aber jetzt versteht er, dass auch die Nichtjuden hineingebracht werden. Dass alle vor dem Kreuz das Gleiche haben. Der Boden ist eben vor dem Kreuz. Er verkündigt gleich, was er verstanden hat, gleich, was er gelernt hat. Sagt er es weiter. Kennt ihr diesen Ausdruck, der Boden ist eben vor dem Kreuz? Sagt ihr was?
Nein.
Okay. Niemand hat Vorrang. Niemand ist wichtiger. Niemand wird anders behandelt, weil er reich oder arm ist, weil er einen Titel hat, bestimmte Buchstaben vor oder nach dem Namen. Der Boden ist eben vor dem Kreuz. Mit kleinen Kindern dürfen wir manchmal besonders behandelt werden, dürfen wir manchmal irgendwo hin, also Vorrang haben oder irgendwas. Letzte Woche sind die Eltern von Bethany auf Besuch gekommen und wir sind zum Seegurte Hinterbrühl. Warte mal da. Sehr schön, oder? Interessant. Ein interessanter Ort. Und es war sehr cool, aber wir haben eine lange Wartezeit vor dem Tor, was selbstverständlich ist. Und dann sind wir hineingegangen und die haben eine riesige Gruppe von Leuten hineingebracht. Das war 50 oder 55, vielleicht 60 Leute, sind auf einmal dann hineingegangen. Und man geht durch diese Führung und wird dann ein bisschen erzählt und ein bisschen erzählt und am Ende gibt es diese Bootfahrt, also durchs See. Und wir sind runtergegangen und der Reiseführer, der Mann da, hat gesagt, ja, es ist, also wir müssen wahrscheinlich 3 oder vielleicht sogar 4 Runden machen, weil so viele Leute auf einmal gekommen sind und wir wissen nicht. Ich habe ihm ein bisschen auf der Seite gesagt, du, weißt du schon, die Wartezeit vorne war lang und jetzt diese Führung durch und die Kinder haben Hunger, es ist schon 12:30, also das kannst du finden. Und der hat, ja, okay, es geht schon. Und alle Familien mit Kleinkindern, also es gab unterschiedliche Leute, alle Familien mit Kleinkindern haben Vorrang bekommen. Wir durften alle sofort ins Boot steigen. Ich fand es schön. Wir durften dann ja zuerst ins Boot und das beim Kreuz, vor dem Kreuz mit Jesus gibt es aber keinen Vorrang. Gibt es keinen, bitte sehr, Herr Doktor, Frau Universitätsprofessorin, Ihr Tisch ist schon bereit. Sie dürfen Vorrang haben. Auf einer Seite gibt es für die Reichen, für die Wohlhabenden, für die Leute, die vielleicht eine noble Adresse haben oder 100 Quadratmeter Wohnung im ersten Bezirk und all die schönsten Autos und Kleidung, die Ehrenpositionen bei Festen und Veranstaltungen. Nein, der Boden ist eben vor dem Kreuz. Aber es funktioniert auch umgekehrt. Unsere Sünde kann niemals zu stark sein, um Gottes Gnade zu überwältigen. Wir singen, die Herrlichkeit des Herrn hat kein Ende. Seine Gnade reicht niemals aus. Sie ist neu jeden Morgen, und groß ist deine Treue. Die Herrlichkeit des Herrn hat kein Ende. Manche Leute glauben, dass sie zu weit von Gott fern sind, dass sie zu viel gemacht haben, zu viele Sünde begangen haben. Es reicht nicht mehr, Gottes Gnade. Das Evangelium ist nicht mehr für sie gültig. Dass sie zu viel Übertretungen, zu viel Mal gesündigt haben. Ich sage euch, der Boden ist eben vor dem Kreuz. Gottes Gnade ist da für uns. So, was kommt dann zusammen? Was bringt diese zwei Seiten zusammen, Petrus und Cornelius? Das Ergebnis selbst dann ist die Rettung des Hauses. Alle in diesem Haus, also ihr seht das im Text, ich zeige euch also genau im Text, das ist besser. Immer besser zurück zum Text zu kommen. Also Petrus hat seine Predigt gehalten bis Vers 43 und dann 44. Während Petrus dieser Worte sagte, kam der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Cornelius hat alle seine Verwandten, alle seine Freunde eingeladen, alle Leute, die ihm nah waren. Und sie haben alle den Heiligen Geist bekommen. Dies ist dieser Schaltungsmoment, wo genau wie bei Pfingsten, und Petrus bemerkt das, also sagt das wortwörtlich, also Vers 27, sie haben doch genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Jetzt kommt der Heilige Geist nicht nur auf Juden oder fremden Juden, Samariten, sondern auf Römer. Sie haben genau den Heiligen Geist bekommen. Die beiden Zungenreden und Taufe dann in diese Situationen sind Bestätigungen für die Nicht-Juden oder für die Juden. Diese Bestätigung, dass die Römer keine zweite Position in der Gemeinde haben sollen. Dass sie sofort das Evangelium und die Taufe von Petrus bekommen haben. Später wird es eine Auseinandersetzung. Und wenn du schon weiter im Neuen Testament gelesen hast, verstehst du, was diese Auseinandersetzungen mit Paulus und mit den Leuten, die immer noch so Leute zum Juden machen wollten. Aber in diesem Text sehen wir diese Bestätigung, dass Juden und Nicht-Juden die gleiche Position vor Gott haben. Es gibt keinen Unterschied. Die Linie im Text ist klar. Petrus geht durch einen Veränderungsprozess, begleitet mit dem Heiligen Geist, gecheckt mit dem Schrift oder mit der Offenbarung von Gottes. Er wirft Gottes fremde Traditionen weg, um Leute verkündigen zu dürfen. Er ahmt Jesus nach, er brachte Brot mit Nicht-Juden und durfte ihre Bekehrung bezeugen und mitfeiern und sogar ihre Taufe auch. Seine Veränderung hat die Tür aufgemacht, sodass er bereit war, diese Bekehrung zu begleiten. Ich sehe diese Verbindung zwischen den beiden. Die Veränderung, die Gott in seinem Herzen macht und die Ankunft und die Rettung dieses Hauses. Ich sehe diese Verbindung sehr stark. Ich glaube, wir müssen bereit sein, anders zu denken. Ich glaube, bei uns ist es möglich. Ich glaube, es ist bei mir möglich. Dass, wenn ich immer noch das Gleiche mache und immer das gleiche Ergebnis bekomme, dass das auch eine Verbindung hat. Wenn ich nicht bereit bin, einen Veränderungsprozess durchzugehen, dass ich anders handle, dass ich anders predige, also das Evangelium ändert sich nicht, aber wie wir das Evangelium predigen, kann sich ändern und hat im Laufe der Generationen, im Laufe der Kultursituationen sich geändert. Wir wollen alles weggeben, was Leute blockiert, um das Evangelium hören zu dürfen. Damit wir unseren Nachbarn und Freunden von Jesus erzählen dürfen. Das ist unser Ziel, oder? Wir sollen darüber nachdenken, wir sollen es evaluieren und sagen, okay, Herr, was willst du unter uns machen, dass mehrere Leute von dir in unserer Gesellschaft, dass mehrere Leute in unser Zielgebiet, dass Leute um uns herum von dir hören dürfen? Hier ist meine Überzeugung. Der Missionsbefehl aus Apostelgeschichte 1 ist nicht nur für die Superhelden-Christen. Nicht nur für die hochbegabten Evangelisten, die nichts anderes machen können als Tag und Nacht evangelisieren. Die ultrabegabte, die ständig Leute ansprechen, die nur auf die Straße gehen können, nichts anderes. Ich glaube, der Missionsbefehl ist nicht nur für sie. Es ist für uns alle, es ist für mich, obwohl ich auch diese Begabung nicht habe. Und ich glaube auch, im Leben der Gemeinde ist diese Art von Evangelisation, was wir in diesem Abschnitt sehen, wo Petrus als Evangelist geholt wird und gebracht wird, um das Evangelium zu bestimmten Leuten zu erzählen, nicht der Norm ist. Es ist eine Sondersituation in der Apostelgeschichte. Wie funktioniert es normalerweise? Wie hat es in der Geschichte funktioniert? Leute zusammensitzen oder Schulter an Schulter zusammenarbeiten und davon erzählt, was sie schon erlebt haben. Ich glaube, wir müssen einen Veränderungsprozess durchgehen, wo der Herr unser Herzen so geändert hat, dass wir nichts anderes machen können, als davon erzählen, was er unter uns gemacht hat. Wenn wir Gemeindewachstum sehen wollen, muss es mit mir anfangen. Muss es mit uns anfangen. Der Herr muss unser Herzen verändern und aus dieser Veränderung dann macht er Türen auf, dass wir davon erzählen können, was wir mit ihm erlebt haben. Das ist kein Druck, das ist kein Zwang. Das ist nicht, dass wir sagen, oh, ich muss das jetzt tun, ach, was soll, ich muss jetzt den Evangelisationsschalter einschalten für einen Moment, dass ich mit Leuten reden kann. Nein. Es fließt uns hinaus. Jesus sagt, das, was in unser Herzen ist, kommt aus dem Mund. Wenn es Hass oder Angst oder irgendwas ist, Böses ist, wird es böse Worte aus unserem Mund kommen. Aber wenn wir mit dem Evangelium gefüllt sind, wenn das unser Herzen angezündet hat, entflammt hat, kommt aus unserem Mund dann Evangelium, Liebe, Heilung, Ermutigung, Stärke. Wir brauchen das, wo der Geist unter uns wirkt, in unserem Herzen. Und wir echte Begegnungen mit Jesus gehabt haben. Und als er unser Herzen verändert, berichten wir davon. So, eine kurze Zusammenfassung und dann bin ich fertig. Petrus hat sein Herzen vom Heiligen Geist geändert, weil er eine Begegnung mit Gott selbst hat. Und aus dieser Begegnung kam dann eine schöne Verkündigung, das dann diese Familie zum Glauben gebracht hat. Und er will das auch unter uns machen. Dafür beten wir und hoffen wir. Amen.
Wir kommen zum Gebet. Wir haben gerade diesen Text gehört. Doch Gott hat mir gezeigt, keine Menschen als unrein oder unberührbar zu betrachten. Ich glaube, in unserer Zeit, wir haben manche Erfahrungen mit Unterscheidungen zu tun gehabt. In unserer Gebetszeit heute können wir, glaube ich, diesen Text auch mit einbeziehen. Wo tue ich das selber? Wo habe ich das unter uns gesehen oder gehört? Wo gibt es vielleicht etwas, was mich blockiert bei manchen Menschen? Wie können wir als Gemeinde das vermeiden und die Liebe Jesus zeigen? Und wir können das gleich ins Gebet nehmen. Nicht vergessen, laut zu beten. Und wir alle können Amen sagen. Amen von mir. So, geht mir gemeinsam.
Danke, Herr, für diese Lektion, die du uns da mit diesem Kapitel 10 gibst. Und da ist so vieles, wo wir ja voreingenommen sind. Ja, wo wir gar nicht ahnen, wie wir eigentlich geprägt sind von Kultur, von Zeitgeist, Verwandtschaft und was auch immer. Wir suchen das Deine und danke, dass du da und dort die Augen öffnest, damit wir deinen Weg erkennen, so wie du es auch an Petrus getan hast. Du bist groß und hast keine Voreingenommenheiten. Dafür preisen wir dich.
Ich danke dir, dass du uns immer wieder Menschen ins Herz legst, mit denen wir reden können und mit denen wir über Jesus sprechen können. Hilf uns auch, die richtigen Worte zu finden und den Mut zu fassen, ja, Zeugnis zu sein und mit anderen Menschen über Jesus zu sprechen. Ja, hilf mir und anderen auch im Raum, die Zurückhaltung das sind, den Mut zu haben, die richtigen Worte zu finden.
Amen.
Amen. Ja, du im ersten Sätzen sagst, der Prophet gilt im eigenen Haus und in den eigenen Leuten oft nichts. Und du meinst damit dich selbst, aber wir erleben das auch in unseren Familien oft, in unserem engsten Umfeld. Aber ich muss bekennen, dass auch ich mein engstes Umfeld mit bestimmten Augen durch eine bestimmte Brille sehe und schon glaube, dass der andere so und so reagieren wird. Und so bitte ich dich, Herr, für unser Umfeld, gib den Menschen, so wie du dem Cornelius deinen Heiligen Geist gegeben hast, sodass er nach dir gesucht hat und in Petrus, in seiner Predigt, dich gefunden hat. Gib auch unserem engsten Umfeld, unserem Anverwandten, unseren Eltern, unseren Kindern, unseren Geschwistern, Herr, gib ihnen deinen Heiligen Geist, sodass sie suchend werden nach dir. Und Herr, für uns bitte ich, für mich besonders, Herr, dass du uns diese Brille abnimmst, womit wir die anderen Menschen anschauen, mit unseren Vorurteilen. Herr, gib uns die Augen, deine Augen, die Augen des Evangeliums, wo wir dich verkündigen als den wunderbaren Herrscher, den wunderbaren, der uns in die Freiheit leitet, sodass wir dich predigen als erkennbar und als einzige Situation, als einzige Chance eigentlich in die Ewigkeit einzugehen und in Frieden einzugehen, Herr, und diesen Frieden auch schon jetzt mitzunehmen. Amen.
Amen.
Ja, und Herr, mach uns aufmerksam auf deine Hinweise, so wie der Petrus war einen Hinweis bekommen hat, sogar vielleicht dreimal. Ich möchte darum bitten, dass du uns auch Hinweis, nicht zuletzt auch durch die Predigt, durch solche Texte, aber auch im Alltag immer wieder, weise uns darauf hin, dass wir aktiv mit dieser Denkweise, mit dieser, mit den offenen Augen durch die Welt gehen, durch unsere Beziehungen. damit wir eingesetzt werden können, damit du uns Gelegenheiten finden kannst, die wir dann auch, ja, die dann auch nützlich sind. So halt uns das Präsent im Kopf.
Amen.
Ja, du sagst in deinem Wort, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und hilf uns, für das Herz des anderen zu finden und dem begegnen zu können. Ganz unabhängig von den ganzen Prüfungen. Und danke, dass du unser Herz gefunden hast. Amen.
Amen.
Ja, dieser Cornelius war eine Art Prototyp für uns. Jemand, der außerhalb des Bundes war, nicht Jude, hatte keinen Anspruch auf irgendetwas von dir. Und ja, du hast ihn gesucht, du hast ihn gefunden. Und ja, das magst du auch heute. Danke für die Zeit gestern im Gartenzentrum, wo wir ja, mit den verschiedensten Menschen umgehen konnten. Ja, danke, dass du ein Herz hast für Jung und Alt. Und von den vielen, die dort auf Besuch waren aus Serbien oder mit serbischem Hintergrund, unglaublich, wie viel es gibt. Und so viele verschiedene Sprachen und Altersgruppen. Herr, wir brauchen weite, offene Herzen für die Menschen, wie du hast. Und Herr, ich bitte, dass wir auch dieses Herz selber entwickeln, dass du das in uns magst. Dass wir auch lernen, dass es keine unrein oder unberührbaren Menschen gibt, wie die Menschen, die uns nicht mögen oder uns verletzt haben. Oder die wir schwer zu vergeben finden. Ja, wir dürfen zum Kreuz kommen und wir dürfen sie mitnehmen. Wir dürfen sie auch dort begegnen und verändert werden. Herr, ich bitte, dass du das tief in unserem Herzen hineinwurzelst, dass wir neue Frucht erleben aus unserem Herzen, aus unseren Seelen. Ja, danke, dass das ist, was du machen willst. Du willst uns verändern. Nicht nur Cornelius und sein Haushalt, nicht nur diese viele, die geglaubt haben, sondern uns auch. Ja, danke dafür. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
So, es gibt ein paar Bilder von gestern. So, wir waren im Gartencenter dort in Floridsdorf. Und ich weiß gar nicht, was die ganzen Bilder sind, aber ich glaube, wir sind hier vor dem Tipi. Wir sind im Tipi, wo Erschi so eine Geschichte 20.000 Mal erzählt hat. Schon viel. Wir haben schöne Blumen und viele Äpfel und verschiedene Früchte von den Obstbäumen auch gesehen. Es gab unten, wo Stefan so mehr oder weniger so unser Rennmeister war, so, wo die ja, Scheibentouren so ja, eher geschoben und nicht gezogen wurden. Genau. So, ich durfte auch diese anschaffen für 5 Euro. So, falls jemand eine sehr kleine Schelltour braucht, ist bei uns im Balkon. Ja. Werden wir nicht heute brauchen, glaube ich. So, nächste. Ja, so, wir haben auch so Pokerschießen gehabt. Und das ist auch gut gegangen. Die Kinder haben sich gefreut. Ich habe es auch probiert.
Das war
nicht so einfach. Ja, so. Kieferzapfen sind Bocker. Ja. Genau. So, wir haben dann am Ende so eher so ab 4:30 oder so am Nachmittag, wir haben unseren Teigmeister so gesehen, als er die Hände so matschig gehabt, so gemacht hat mit diesem Teig. Es gab so viele Leute, es war manchmal kein Platz mehr am Feuer. Also zum Backen, das ist das, was man macht, ja, auf dem offenen Feuer.
Stockbrot.
Ja, genau, Stockbrot. So, Stockbrot. Sieht man hier, ja, keine Würstel dieses Mal, genau. Und ja, auch die Hunde sind verschont geblieben. Genau, nächsten. So war es. Ja, so. Ja, und nächstes Mal vielleicht brauchen wir 2 Schlüssel. Ich weiß es nicht, oder 2,5.
Hat gereicht.
Schauen wir mal. So, danke Reinhold für dieses Foto. So, von oben. Ja, sehr schön. So, wirklich die verschiedensten Menschen waren dabei. Und das Feuer war auch eher heiß, um an den Schlüssel nahe dran zu kommen. So, nächstes Mal. Ja, auch noch manche. So schön ist es im Gartencenter so im September. Auch Schminken, also Kinderschminken, wurde gemacht von Bethany und von Leni, die dazugekommen ist. Das war Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie oft sie es gemacht haben. Wir haben 40, glaube ich, so Stempelpässe gehabt, ist das richtig?
Ja.
Und alle waren weg. Also wir haben eigentlich nicht mehr gebraucht. Und es war wolkig und nicht besonders warm. Also es war aber ein gutes Geschäft, sagen wir uns. Ja. Genau, das ist Jana, der Schatur. Genau. So, ich glaube, gestern, wir haben gute Gespräche gehabt. Ich durfte ein bisschen hin und her hüpfen, mit vielen Menschen beten. Mein Ansatz war Dankbarkeit, so Erntedankfest. Die Dankbarkeit war dran. Wir haben auch Einladungen verteilt, also zu einem Kindertreffen und diese Traktate, Kindertraktate wurden auch verteilt. Und Ersti, du hast auch etwas mitgegeben, so nebenbei, oder?
Wir haben eine Dankeskarte gemacht, genau. Weil ich habe über die 10 Aufsätzungen nur einer bedankt sich. Und dann habe ich gesagt, wie ist das, wenn wir danken? Und ich wollte nicht Dank für Geschenke in Fokus legen, sondern für Dank, wo jemand an meinem Herzen etwas tut.
Okay.
Zum Beispiel so Beispiele genannt, du bist nicht eingeladen zum Kindergeburtstag. Mhm. Du bist jetzt traurig und dein Freund sieht das und sagt, komm Martin, ich komme am Samstagnachmittag zu dir und wir zwei gehen dann Fußball spielen. Und das ist irgendetwas, das in deinem Herzen etwas bewegt. Mhm. Und dann war so die Idee, eine Karte zu basteln und jemanden zu geben, der an mir so etwas getan hat. Mhm. Und das sollten wir weiter schenken.
Können ja Dankbarkeit gleich weitergeben. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Gut, also ich glaube, gestern war auch eine gute erste Erfahrung für manchen von uns, dass wir sehen, überhaupt was dort möglich ist. Also es ist viel mehr möglich. Aber der Martin Steurer, er war sehr glücklich mit dem, was angeboten wurde von uns. Seine kleinere Mannschaft, einiges anzubieten und Menschen zu betreuen und das Ganze, ist sehr gut gegangen. Ich glaube, wir können schon planen für die nächsten, dass wir 6-9 Monate voraus planen, damit es immer noch leichter wird für uns.
Also ich glaube, wir haben hinten eine gute Zone gehabt. Also das war so mehr unser Imperium mit den diversen Stationen. Und weil sich dort auch ein bisschen gestaut hat, in der Wartezeiten waren Gesprächseinstiege mit den Eltern also möglich. Also die Kinder waren sozusagen die Einstiegsmöglichkeit und die Wartezeiten. Also ich war ganz begeistert, ich war ein bisschen wilder im ganzen Gelände zu Gesprächen. Es war wirklich, also ich war begeistert über also auch alte Bekannte aus meiner katholischen Zeit zu treffen und überall kann man da anknüpfen. Ich konnte sogar mit dem der Bezirksvorsteher war ja da. Also das ist immerhin der Häuptling von 150.000, das ist ja eine der größten, ungerechnet der größten Städte in Österreich. Und er hat sogar zu meinem öffentlichen Gebet gesagt, schön haben sie das gemacht oder so. Und wir haben ein paar Anliegen platzieren können. Das war echt, also ich war begeistert über die Gespräche. Wir bräuchten mehr Leute in Zukunft, wenn wir wieder, weil das Wetter waren ja nur vielleicht 300 Leute oder so insgesamt da.
Wir haben genug zu tun gehabt, auf jeden Fall. Ja, also ich habe mit einem Dan, also Daniel, geredet, so mehrmals. Er war dort und dort und wieder dort und ich war auch ein bisschen unterwegs und am Ende habe ich mich vorgestellt und so. Und er hat seine Hand so ausgestreckt und mich an die Schulter so berührt, also ganz freundlich. Mhm. Seine Frau war da, die Kinder, hab gedacht, was ist da entstanden innerhalb Minuten, also oder eine Stunde? Es ist interessant, was der Herr schenkt, also was zu bedenken wäre in Gottes Hand. So.